Legendär, aber wer? Der Podcast mit Manni Breukmann und Pfarrer Bernd Becker. Für evangelischezeitung.de.
Legendär, aber wer? Bernd Becker, der Pfarrer, und ich, der Ex-Fußballreporter, unterhalten uns mal eine Weile. Aber nicht nur so. Wir raten gegenseitig legendäre Gestalten, Prominente, noch Lebende, schon längst Gestorbene. Und heute ist Bernd Becker dran, mir einen Prominenten, eine Prominente vorzustellen. Und ich hoffe inständig, dass ich in den gut 10 Minuten diese Figur errate. Dann leg ich mal los.
Ja, und ich bin schon sehr gespannt. Mir macht das heute große Freude, weil ich die Person auch sehr schätze oder die mich schon immer sehr interessiert hat. Und ich fange mal an damit, dass wir ja über wirklich bekannte Personen reden. Und nach der heute gesuchten Person wurde ein Krater auf der Venus benannt.
Oh Gott.
Ja, ich will es mal ganz hochhängen. So, und ich lege noch ein bisschen nach. Die Person ist oder war, sag ich mal, auf mehreren Ländern auf Briefmarken abgebildet. Mhm. Auch auf Geldscheinen und Geldmünzen. Und jetzt sage ich noch was, und damit sind wir schon ein bisschen wenigstens zeitlich in einem Rahmen, wurde mehrfach für den Nobelpreis nominiert.
Friedensnobelpreis?
Ja, ich sag ja.
Mann, Frau, Hund, Katze.
Willst du wissen jetzt, oder was?
Ja, ob es Mann oder Frau.
Nee, ich darf ja nur Ja oder Nein antworten auf die Fragen.
Du kannst es auch sein lassen. Ist es eine Frau?
Ich lass mal noch sein.
Okay.
Ja, mal gucken, ob du schnell drauf kommst. Also, ich erzähle dir eine Anekdote. Als Kind hat sie Handschuhe und Mützen gestrickt für arme Menschen, weil die ihr so leid taten. Und die hat sie denen dann geschenkt, damit sie es warm haben. Hat sich ihre Mutter sehr darüber gefreut, hat es auch gefördert. Und in dieser Anekdote ist schon ein gewisser Wesenszug unserer Person zu erkennen, sag ich mal. Die gesuchte Person ist so ein typisches Beispiel eines Lebensweges, wo die Eltern eigentlich einen anderen Weg vorgesehen hatten. Der Vater arbeitet im Finanzministerium des Landes, in dem wir uns befinden, und hat die staatliche Tabakmanufaktur geleitet. Der Onkel, das ist interessant, war Theologe, katholischer Theologe, und der hat unsere Person sehr beeinflusst in der Verbindung von Theologie und Naturwissenschaften. Denn Naturwissenschaften, dafür hat sich die prominente Person, die wir heute suchen, sehr interessiert und wollte deshalb auch auf eine technische Oberschule. Da war der Vater gegen, ne? Also sollte gar nicht auf eine Oberschule, aber sie hat sich doch dafür entschieden und sich durchgesetzt und hat eine Oberschule besucht. Und jetzt kannst du schon ein bisschen ahnen, von welchem Geschlecht wir hier reden.
Ja, sie, ne? Ach so, also ja, die Person.
Sie die Person, aber auch sie die Frau, sag ich jetzt mal.
Europa?
Wir befinden uns in Europa.
Mhm.
Genau. Und zu einer Zeit, wo Frauen nicht unbedingt die Oberschule besuchen und schon gar nicht studieren sollten. So. Aber sie hat sich durchgesetzt, hat Matura gemacht und wollte Medizin studieren. Wurde aber dafür an den Hochschulen nicht angenommen, nämlich aus gleichen Gründen, weil das Medizinstudium zu dem Zeitpunkt noch Männern vorbehalten war. Ja, und dann hat sie erstmal Naturwissenschaften studiert und was ihr dann gelungen ist, es war ein bisschen Zeit vergangen, weiß nicht, vielleicht hat sich gesellschaftlich ein bisschen was verändert, ihr ist es dann doch noch gelungen, einen Studienplatz für Medizin zu bekommen. Und sie war eine der ersten Frauen in ihrem Land, die Medizin studiert hat. Man sagt, eine der ersten 5 Frauen. Die Legende sagt natürlich oft die erste Frau, das stimmt aber nicht.
Nochmal eine Frage von mir. Das spielt alles im 20. Jahrhundert?
Wir befinden uns, ich sag mal, auf der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert.
Ah ja.
Unsere prominente, bekannte Person hat in den letzten Studienjahren schon als Assistentin einer psychiatrischen Klinik gearbeitet und sich auf Kinderheilkunde spezialisiert. Und da galt ihr besonderes Interesse so geistig behinderten Kindern, die nur ganz notdürftig da versorgt wurden. Also sie sah dann, dass Kinder so auf dem kalten Boden rumkrabbelten und Brotkrumen aufblasen und sowas. Und die Wärterin, so wurde die genannt in dieser Abteilung, nannte die Kinder idiotische Kinder. Und das war üblich
übrigens.
Ja, ja, das ist war natürlich die Zeit.
Man sprach
aber es war trotzdem ein Schock. Mhm. War ein Schock für unsere Person, das konnte sie überhaupt nicht aushalten. und war immer ganz erschüttert, wenn sie Kinder fand, die also in so würdelosen, verwahrlosten Zuständen lebten, und hat sich dann bemüht, da irgendwie Abhilfe zu schaffen. Sie hat dann noch einen draufgesetzt und hat eine Doktorarbeit geschrieben. Und auch hier ist es so, dass sie eine der ersten Frauen in ihrem Land war, die also promoviert wurden. Das war 1896. Es war ganz selten zu der Zeit, dass eine Frau also promovierte. Und dann wurde ihr die Leitung eines Kinderhauses übertragen. Mit also den Kenntnissen, die sie studiert hatte, mit dem Interesse, das sie hatte, hat sie ein Kinderhaus geleitet und hat dann gemerkt, die Erkenntnisse, die sie über geistig behinderte Kinder gewonnen hatte und deren Förderung, konnte sie auch auf die Kinder armer Leute übertragen, die also nicht so Bildungschancen hatten, und hat damit erstaunliche Ergebnisse erreicht.
Halt, ich möchte etwas sagen.
Ja, unbedingt.
Kannst jetzt du mir das Wort erteilen?
Unbedingt
ich,
jetzt.
Ich bin da nicht firm auf dem Sektor und tippe mal ins Graue hinein, in den Nebel, auf Maria Montessori.
Es ist Maria Montessori.
Hey!
Und Manni Breukmann.
Das
ist ein Glückwunsch.
Das ist ja ein Ding. Und zwar auf dem Hintergrund, dass ich wenig über Maria Montessori weiß. Aber als du anfingst mit dem Kinderheim, mit der Zuwendung für die Kinder und sehr berühmt natürlich, fiel mir kein anderer Name ein. Also es ist nicht Ausdruck überbordenden Wissens, sondern ich habe sozusagen die erste und die letzte Patrone verschossen, aber getroffen.
Ich finde es stark, weil wir ja noch gar nicht in Italien waren, also Italien noch gar nicht genannt hatten als Herkunftsland. Von daher.
Aber wir waren bei Europa und da dämmerte mir schon, dass das wahrscheinlich nicht Deutschland wäre. Aber der stärkste Hinweis war wirklich die enge Beschäftigung mit der Entwicklung von Kindern.
Ja, ja.
Da das fallen einem nicht so viele ein, vor allen Dingen, die man dann auch erraten kann in einem Gespräch von Menschen, die nicht unbedingt Fachleute auf dem Sektor sind. Also da ist im Ausschlussverfahren Maria Montessori schon recht nah. Weswegen war die denn für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen?
Sie hat immer die Förderung von Kindern auch mit Friedensideen verbunden. Auf ihrem Grabstein zum Beispiel gab es eine Inschrift. Die lautete: Ich bitte die lieben Kinder, die alles können, mit mir zusammen für den Aufbau des Friedens zwischen den Menschen und in der Welt zu arbeiten.
Oh ja.
Also wohl ein Zitat von ihr, was sogar auf dem Grabstein stand. Sie wollte Kinder fördern, sie hat Methoden entwickelt, sie hat vor allen Dingen auch Material entwickelt, was sie also Kindern zur Verfügung gestellt hat, was bis heute hergestellt wird, womit man Mathematik und anderes ganz anders erforschen kann. Ich habe ein bisschen eine Beziehung dazu, weil meine Tochter auf eine Montessori-Schule geht.
Mhm.
Deshalb ist mir das Ganze natürlich ein bisschen vertrauter. Sie hat die letzten Jahre in den Niederlanden gelebt. Da ist bis heute auch der Hauptsitz dieser Vereinigung Montessori International. Und auch der Verlag, der bis heute so Montessori-Materialien vertreibt.
Wie würdest du denn den Kern der Montessori-Pädagogik zusammenfassen mit ein, zwei Sätzen?
Also es gibt ein ganz tolles Zitat von ihr. Da sagt sie, ein Kind soll sagen, hilf mir, es selbst zu tun.
Ah ja.
Also nicht, mach es für das Kind, sondern bring dem Kind bei, das selber hinzubekommen. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Und dass man eben guckt, dass unterschiedliche Kinder eine unterschiedliche Förderung brauchen. Das war eben ihr Punkt bei geistig behinderten Kindern, auch bei zum Beispiel armen Kindern und so weiter. Und dass man sagte, du kannst nicht alle Kinder in der Schule in eine Klasse stecken und gleich beschulen, sondern die brauchen unterschiedliche Ansätze.
Aber da gab es eine Abgrenzung zur sogenannten Laissez-faire-Pädagogik? Also Kinder dürfen nicht machen, was sie wollen.
Ich weiß gar nicht, inwieweit Laissez-faire sich in die Schulen oder Kindergärten auch durchgesetzt hat. Hier geht es ja wirklich um eine Pädagogik in Bildungseinrichtungen, wie man Kindern eben Wissen vermittelt, aber auf eine ganz andere Art, auf eine ganz andere Methodik. Es gibt ja auch keine Schulklassen, es wird altersübergreifend gelernt und so weiter. Na, es gibt eine dunkle Seite, die will ich auch noch schnell erzählen. Sie hatte eine gewisse Verbindung zu Mussolini, der ihre Methode oder die Regierung hat ihre Methode unterstützt und an vielen oder allen, das weiß ich nicht genau, italienischen Schulen eingeführt. Und das hat der Methode einen großen Schub gegeben. aber eben auch Kritik, ne, an Maria Montessori. Man muss aber sagen, dass sie sich schon 1933 oder 1934 von Mussolini und dem Faschismus entfernt und distanziert hat. Ah, ja. Also sie hat wohl, sagen die auch Experten heute, nie eine Rassenlehre in der Weise geteilt und so weiter. Mhm. Auch nicht die Unterdrückung bestimmter Gruppen oder Volksgruppen. Und sie musste dann auch aus Italien weggehen. Vor dem Zweiten Weltkrieg noch wurde die Montessori-Pädagogik verboten dann in Italien und sie ging nach Indien.
Ah ja, das ist ja auch einer der Sinne unserer kleinen Sendereihe. Wir geben Anstoß, dass man nochmal dahinter haken kann und das werde ich jetzt auf jeden Fall tun. Nämlich im Falle von Maria Montessori, der großen Pädagogin. Danke dir.